Radio 1.
Mitte Dezember hat der Deutsche Wetterdienst eine Meldung rausgegeben, eine alarmierende, denn das Jahr 2024 verzeichnete nicht nur Rekordwerte bei den Temperaturen, es ist höchstwahrscheinlich auch das erste Jahr, in dem wir die 1,5 Grad reißen. Sprich, die Temperaturen waren im Durchschnitt mehr als 1,5 Grad Celsius wärmer als im vorindustriellen Mittel. Und was passiert? Man hat das Gefühl eigentlich gar nichts, denn trotz der Rekorde scheint es politisch in Sachen Klimaschutz zu langsam voranzugehen. Prominentes Beispiel, die Konferenz in Baku. Ob das Jahr 2024 wirklich ein schlechtes für den Klimaschutz war, darüber sprechen wir jetzt bei den Profis mit Professor Dr. Hermann Lotze-Kampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir überschreiten die 1,5 Grad erstmalig. Die weltweiten Kohlenstoffemissionen aus fossilen Brennstoffen haben im Jahr 2024 ein Rekordhoch erreicht. Und es ist für Deutschland nahezu unmöglich, bis 2045 Net-Null-Emissionen zu erreichen. In dieser Analyse wird Deutschland aktuell in der Gesamtwertung mit ungenügend bewertet. Und auch in Berlin stehen die Klimaziele dank des Sparkurses auf der Klippe. Hat uns das Jahr 2024 in Sachen Klima nach hinten geworfen oder trotzdem vielleicht auch ein bisschen nach vorne gebracht?
Ich würde sagen, wir treten gerade so ein bisschen auf der Stelle. Es sind ja verschiedene politische Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Und die Konferenz in Baku hat gezeigt, es ist ein diplomatisches Desaster vermieden worden, aber groß vorangegangen ist es nicht. Es gab immer noch kein eindeutiges Bekenntnis zum Ausstoß, zum Ausstieg aus den fossilen Energieträgern auch die Geldbeträge für die Klimafinanzierung für ärmere und mittlere Einkommensländer wurden nicht ausreichend erhöht. Also wir sind auf der Stelle getreten und dabei wäre eigentlich Beschleunigung angesagt.
Auf welche Entwicklung schauen Sie denn mit besonderer Sorge und wo haben Sie sich mehr erhofft? Außer in Baku.
Ja, ich meine, gut, die Klimaverhandlungen gehen ja weiter. Nächstes Jahr wird es die 30. COP geben in Brasilien. Brasilien hat sich da viel vorgenommen. Hoffen wir mal, dass durch die Gastgeberschaft Brasiliens da ein bisschen was bewegt werden kann. Aber politisch, wenn man zum Beispiel auf die US-Wahlen schaut, wenn jetzt die neue US-Regierung ins Amt kommt, da ist ja leider nicht zu erwarten, dass der Klimaschutz jetzt hoch auf der Agenda steht. Die Wahlen in Deutschland sind auch natürlich offen und ist auch nicht klar, wie eine deutsche Bundesregierung, wie hoch sie da den Klimaschutz einstuft. Gleichzeitig haben wir natürlich die Gesetzgebung. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, was Deutschland verpflichtet zu Treibhausgasneutralität. Auf der EU-Ebene können wir vielleicht halbwegs hoffnungsvoll sein, dass die neue EU-Kommission den Kurs in Richtung Green Deal und Emissionsminderung weiterführt. Aber zu befürchten ist, dass das alles nicht schnell genug geht, um den Klimawandel effektiv zu begrenzen, um dann ja eine Erwärmung um weit über 1,5 Grad wirklich auch zu vermeiden.
Man hat ja fast das Gefühl, das ist sozusagen ein Killer-Thema. Ja? Also jeder, der das Wort Klima in den Mund nimmt, wird dafür abgestraft. Also es ist ja irre, Sie sind natürlich kein Psychologe, aber man hat das Gefühl, es ist eigentlich ein Thema, worüber niemand so richtig reden will. Fehlt uns denn hier jetzt vielleicht einfach der politische Wille oder müssen wir uns neue Ziele setzen oder wie kriegen wir das glaubhaft anders kommuniziert?
Ja, das ist eine große Herausforderung, vor denen wir als Forschende auch stehen. Eine Sache, die, glaube ich, problematisch ist, dass viele Menschen auch in der breiten Gesellschaft und auch in der Politik immer noch nicht die Verbindung zwischen Klimaschutz und Klimawirkung herstellt. Denn wir machen ja Klimaschutz nicht, um jetzt die Menschen zu ärgern oder uns Herausforderungen zu suchen, sondern wir betreiben ja aktiven Klimaschutz, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. Und diese Verbindung wird scheinbar immer noch nicht gemacht. Uns muss einfach klar sein, mit zunehmenden Temperaturen, zunehmenden Extremereignissen wie Hitzewellen, wie Überflutungen. Ganz konkret, vor einem Jahr stand im Nordwesten Deutschlands, wochenlang standen die Äcker unter Wasser. Und das ist natürlich auch mit durch den Klimawandel begründet. Das heißt, wir müssen irgendwie in die Köpfe kriegen, dass Emissionsreduktion natürlich uns hilft, Schäden von uns abzuhalten. Und das sollte eigentlich Motivation genug sein. Außerdem hat es natürlich auch positive Gesundheitswirkungen. Das ist, glaube ich, der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, das haben wir kürzlich vom Wissenschaftlichen Klimabeirat in Brandenburg nochmal betont, Klimaschutz ist auch gleichbedeutend mit Zukunftsfähigkeit. Ja? Also erneuerbare Energien, eine gesunde Ernährung, Naturschutz und Moorschutz, das sind alles Maßnahmen, die Emissionen reduzieren und uns aber auch zukunftsfest machen. Ich glaube, wir müssen mehr die positiven Aspekte und die die positive Dynamik betonen, die mit Klimaschutzmaßnahmen einhergehen, wenn sie gut ausgestaltet sind.
Ja, Sie haben es gerade gesagt. Also wir wollen auch gleich nochmal, ich stelle Ihnen gleich noch eine Frage zur Politik. Es ist ja irre, wenn man sich Österreich angeguckt hat, da gab es die schlimmsten Überschwemmungen und ungefähr eine Woche später wurde die FPÖ, die ganz klar nichts vom Klimaschutz hält, zur stärksten Partei gewählt. Und bei uns ist das ja auch ähnlich. Also da, ich muss gestehen, da bin ich immer kurz vorm Verzweifeln. Aber Anfang des Jahres wird ein neuer Bundestag gewählt. In manchen Parteien ist der Klimaschutz ja nicht das zentrale Thema. Zum Beispiel steht im CDU-Wahlprogramm Kernenergie wieder drin. Wie schauen Sie denn auf das Jahr 25?
Ich glaube, es kommt ganz darauf an, welche Regierungskonstellation wir bekommen. Ich gehe davon aus, dass wir eine Koalition bekommen und das hängt ja dann ganz davon ab, wie die Kräfteverhältnisse sind. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, woran sich die Bundesregierung halten muss. Wir hatten das Verfassungsgerichtsurteil, was gesagt hat, die zukünftigen Generationen, die jetzt schon lebenden Kinder, haben ein Anrecht darauf, dass wir aktiven Klimaschutz betreiben. Daran ist ja die zukünftige Bundesregierung auch gebunden. Und wir haben natürlich positive Entwicklungen, wie dass zum Beispiel die Kosten für die erneuerbaren Energieträger, allen voran Solarpaneele, dass die Kosten weiterhin massiv sinken. Das heißt, es wird immer mehr Optionen geben, die Energiewende zum Beispiel auch umzusetzen. Und wir haben zum Beispiel einen im Prinzip funktionierenden Emissionshandel, ein Emissionshandelssystem auf europäischer Ebene, der jetzt erweitert wird. Das heißt, also erweitert auf den Gebäude- und Verkehrssektor. Das heißt, die CO2-Preise, also die Preissignale werden auch zunehmend wirken. Also es gibt da schon auch hoffnungsvolle Entwicklungen, nur die sind noch nicht mal ausreichend. Die müssen eigentlich noch weiter vorangetrieben werden. Und ich habe schon Bedenken, oder ich formuliere es andersrum. Ich hoffe, dass die zukünftige Bundesregierung weiter an einer Beschleunigung der Politikumsetzung in Richtung Klimaneutralität arbeiten wird. Und um das Thema Kernenergie zu nennen, das finde ich auch eine merkwürdige Diskussion, weil unsere Energieexpertinnen und Experten schon lange sagen, die Kernenergie wird das Problem nicht lösen, aus verschiedenen Gründen. Und wir haben genug Optionen über Sonne- und Windenergie und eine vernünftige Netzintegration und auch Nachfragesteuerung. Es gibt genügend Konzepte, die Energiewende umzusetzen. Und aus meiner Sicht brauchen wir die Kernenergie dafür definitiv nicht.
Ein vielleicht frustrierter, aber doch auch ein bisschen hoffnungsvoller Forscher im Gespräch über das Klima, das kippt und keinen interessiert so wirklich. Vielen Dank, Professor Dr. Hermann Lotze-Kampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.